Es geht um gute Zeiten, schlechte Zeiten. Alles bezieht sich auf Gott. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du kontinuierlich jeden Moment so leben würdest, als würde Jesus Christus immer gegenwärtig sein? Und als wäre seine göttliche Macht immer völlig verfügbar, um dir zu helfen, egal in welcher Lage du dich befindest. Jakobus, ganz praktisch und prägnant, bringt es auf 3, ich würde sagen 4 Punkte, wie wir Gottes Gegenwart in unserem Alltag ganz persönlich und praktisch leben können. Mehr noch, wie wir Gottes Gegenwart üben können. Und so ein gelingendes Leben erleben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Gottes Gegenwart üben. In guten wie in schlechten Zeiten. Denn letztlich geht alles um ihn. Jakobus fordert uns heraus, wie gesagt, praktisch zu werden, es nicht eine Theorie bleiben zu lassen. Und das hat mich herausgefordert und es fordert mich immer wieder heraus und hat es wahrscheinlich mein ganzes Leben schon getan. Ich möchte den Jakobus 5, die Verse 13 bis 16 lesen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, aber ich baue immer ein bisschen was ein, weil die verschiedenen Übersetzungen alle so gut sind und ich versuche es dann ein bisschen zu ergänzen. Macht jemand von euch Schweres durch, leidet jemand, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung oder geht es jemandem gut? Dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten oder Leitenden der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen oder ihr vertrauensvolles Gebet, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren, er wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden oder Schuld begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Schuld, eure Sünden. In einer anderen Übersetzung, sprecht eure Verfehlungen offen voreinander aus und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Heilung erfahrt. Damit ihr Heilung erfahrt, steht in einer anderen Übersetzung. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Soweit der Text. Gottes Gegenwart üben. Geht es jemandem schlecht? Macht jemand Schweres durch? Leidet jemand? Ist einer von euch bedrückt, die ihr hier sitzt heute Morgen? Leid hat viele Gesichter. Es können Umstände sein, die von außen auf uns einwirken, aber es können auch von uns selbst ausgelöste Umstände sein. Egal wie, es ist ein Zustand, wo wir uns schlecht fühlen. Wo wir nicht gut drauf sind, wo wir die Situation nicht unter Kontrolle haben. Und es kann uns nach Leib, Seele oder Geist schlecht gehen, also materiell, emotional, auf Beziehungsebene oder ganz geistlich auch schlecht gehen. Solche Zeiten erleben wir alle, schlechte Zeiten halt. Und wie sieht es aus, wenn wir in diesen schlechten Zeiten Gottes Gegenwart üben sollen? Bete, sagt Jakobus. Wir üben, indem wir beten. Beten ist ein Zustand der Kommunikation mit Gott. In dieser Beziehung zu ihm muss das Gebet nie abreißen. Es ist nicht nur das Tischmorgen- oder Abendgebet, was wir mit gefalteten Händen sprechen, sondern es ist dieser Zustand, wo wir jetzt im Moment auch sagen, Herr, ich bin ein bisschen nervös über diese Predigt. Du bist da, danke. Das ist Gebet. Und dabei ist er ja in uns. Er hat versprochen, da zu sein, ganz, ganz nah. Näher geht's gar nicht als in uns. Das heißt, er kriegt es ja alles mit. Vertrauen spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Das Vertrauen, dass Gott mit seiner Allmacht und seiner ewigen Liebe unser Leben hält. Das Leben unserer Lieben hält, letztlich die ganze Welt hält. Auch wenn wir vieles nicht verstehen und uns oft sehr anders wünschen, so ist Jesus doch immer für uns da. Er ist der Gott, der da ist. Und er ist immer gut zu uns. Viele von uns denken jetzt bestimmt an etwas ganz Konkretes, was uns Not macht. Und so will ich das einfach tun, was wir hier sagen. Ich bete mit uns. Herr, danke, dass du mich siehst in meinen Schmerzen, in meiner Not. Danke, dass du mächtig bist, allmächtig, allgegenwärtig, gütig und voller Liebe. Herr, hilf und erbarme dich. Ich werfe diese meine Last auf dich. Ich brauche mich nicht zu fürchten, denn du bist an meiner Seite. Schenk mir Kraft und Weisheit, Vertrauen, Zuversicht und immer wieder den Blick zu dir. Zieh mich in diesem Leid zu dir hin und lass mich in dieser schlechten Situation, in dieser Not, dir Ehre machen. Mein ganzes Leben soll dich ehren. Amen. Geht es jemandem gut? Ist jemand guten Mutes heute Morgen, voller Zuversicht? In der englischen Sprache wird hier der Begriff cheerful genannt. Fröhlich, bist du fröhlich, gut drauf. Zum Glück geht es uns oft so. Hier im Westen sogar sehr gut. Leider neigen wir Deutsche nicht so sehr zu überschwänglicher Fröhlichkeit. Wir sagen eher, in allen Übersetzungen hieß es, geht es jemandem gut. Aber ob wir fröhlich sind, das ist wirklich nur im Englischen so übersetzt. Da dachte ich, das ist so ein bisschen typisch unsere Sprache auch, ne? Es geht hier um gute Zeiten. Wie sieht es aus, wenn wir in diesen guten Zeiten Gottes Gegenwart üben? Da sagt der Jakobus, singe. Wir üben, indem wir singen. Loblieder singen. Damals waren die Loblieder Psalmen. Wir haben eben den Psalm 104 gehört, ein Loblied auf Gottes Größe. Ein wunderschönes Gedicht, das damals gesungen wurde. Und da habe ich so mir gedacht, als ich das erste Mal sah, ist das nicht etwas naiv? Die Welt ist zwar schön, aber sie ist noch sehr kaputt. Und wir Menschen sind sehr kaputt. Und wo ist Gott da? Nein, ich finde das nicht naiv. Es gehört genauso zu unserem Leben dazu, das Gute zu sehen, zu loben und zu besingen, wie auch der Realismus. Und das Gute wirklich sehen zu lernen, ist ganz wichtig. Fröhlich zu sein, feiern, freuen, ausgelassen sein. David, der König von Israel damals, er tanzte. Sie dachten, er wäre besoffen. Cheerleader Gottes, cheerful cheerleader of God, sollten wir sein. Es geht hier nicht darum, nur dankbar zu sein, sowas zu spüren. Es geht darum, zu singen, aktiv zu werden. Ein Psalm kommt aus dem Lateinischen Psalmus, Lied oder Gesang. Und der Ursprung kommt aus dem Griechen. Da heißt es das Zupfen eines Saiteninstrumentes. Also da wird jemand aktiv und fängt an, ein Instrument zu spielen. Jeder kann singen, egal wie es sich anhört. Heute Morgen leider nicht mit. Aber wir wollen das jetzt tun, wir wollen unsere Fröhlichkeit zum Ausdruck bringen und singen ein Lied. Dir gebührt die Ehre. Das ist jetzt mein längster Punkt, aus persönlicher Betroffenheit wahrscheinlich. Ist jemand krank? In Zeiten der Krankheit, kranke Zeiten. Da möchte ich erstmal mit drei Gedanken ausholen aus meiner Erfahrung in meiner Krankheit, bevor ich dann zu der Bibelstelle nochmal komme, weil ich die für wichtig erachte. Mein erster Gedanke, wie definiere ich krank sein? Wie viel von einem Menschen ist krank, um sich als krank zu definieren? Ich hatte viele Jahre Bluthochdruck. Beim Bluthochdruck war mindestens 95% meines restlichen Körpers kerngesund. War ich da krank? Für mich auf keinen Fall. Für mich war klar, ich bin kerngesund mit etwas erhöhtem Blutdruck. Na dann, nicht schlimm. Aber wenn jetzt der Blutdruck irgendwann mal nicht im Griff zu kriegen ist und mein Wohlbefinden verschlechtert, ich mich schlecht fühle dadurch, dann würde ich irgendwann mal wahrscheinlich sagen, ich bin krank. Wenn jemand krank ist, so hat es viel mit seinem Befinden zu tun. Es geht einem körperlich und seelisch nicht mehr gut. Wenn das Leben durch die Erkrankung eines Körperteils ist, ist es auch noch ein so kleines Körperteil oder ein kleiner Prozentsatz meines Körpers. Wenn es aber beeinträchtigt wird, erheblich beeinträchtigt wird, nicht nur so ein bisschen, dann definiere ich mich als krank. Leider sagen wir auch ganz schnell, wenn ich die Erkältung habe, ich bin krank. Dabei ist meistens das meiste von mir sehr gesund. Ne? Aber wenn es um ernste Krankheit geht, ist es oft auch eine Frage, wie ich es selbst ermesse. Jeder definiert es vielleicht etwas anders für sich. Zweiter Gedanke. Gesundheit ist ein hohes Gut. Hauptsache gesund. Wie oft habe ich diesen Satz gehört? Ist das wahr? Für mich ist die Antwort ganz deutlich nein. Es wäre schlimm, wenn es die Hauptsache wäre. Wenn sich der Glaube, die Beziehung zu meinen Mitmenschen, die Freude an meiner Arbeit, alles dem unterordnen müsste, dann würde mein körperliches und seelisches Wohlbefinden an oberster Stelle stehen, sozusagen mein Gott werden. Was ist denn dann, wenn ich tatsächlich krank werde? Oder wenn ich alt und durch Alter krank und gebrechlich bin? Was wäre dann auf einmal die Hauptsache meines Lebens? Der dritte Gedanke. Krankheit ist oft mit Scham, Schwäche und Angst verbunden. Durch sie wird sie oft auch zur Privatsache. Man redet nicht so gerne darüber, denn man will nicht beurteilt, bemitleidet, abgetan, zugedichtet werden. Grundsätzlich gilt die Annahme, dass ein Gesunder etwas richtig macht, sehr viel richtig macht, denn er ernährt sich wahrscheinlich ausgewogen, er treibt bestimmt Sport. Es gibt unzählige Gesundheitsratgeber, die einen sagen, wie man am besten gesund lebt und bleibt. Und was ist denn dann, wenn man plötzlich krank wird? Man weiß nicht, warum die Krankheit aufgetreten ist. Da hat doch bestimmt etwas nicht gestimmt. Zu viel Zucker, zu viel Stress, zu viel Fleisch, zu wenig Sport. Automatisch fängt man an, die Ursache zu suchen. Und für den Betroffenen steht die Schuldfrage ganz schnell im Raum. Bin ich etwa noch schuld an meiner Misere? Dass es durchaus Zusammenhänge zwischen Krankheit und Lebensgewohnheiten gibt, das wissen wir. Und das macht es nicht leichter. Zum Beispiel Rauchen und Lungenkrebs oder ja, Bluthochdruck und Stress, Diabetes und Übergewicht, Alkoholismus und Leberzirrhose, wir kennen sehr viele Beispiele. Also vielleicht lieber nicht zugeben, dass etwas nicht stimmt, sonst kommen gut gemeinte Ratschläge und schnelle Ursachenforschung, Beurteilung und schon ist man nicht nur krank, sondern fühlt sich noch verantwortlich dafür. Scham spielt bei Krankheit oft eine große Rolle. Ferner kommt dazu, dass der kranke Mensch nun mal schwächer wird als der Gesunde. Wer möchte Schwäche zugeben? Keiner. Also lieber für sich behalten, wie alle Schwächen, die wir so haben. Die Stärken raushängen lassen, die Schwächen bloß nicht zeigen. Ja? Aber nicht nur Scham und Schwäche erschweren zusätzlich die Krankheit, auch die Angst. Die eigene Angst, was wird, aber auch die Angst der anderen im Umgang mit dem Kranken, mit der Krankheit. Was soll man sagen und wie soll man es sagen? Man kann es doch nur falsch machen, am liebsten gar nichts sagen. Kleiner Tipp nebenbei von einer Betroffenen, nichts sagen ist meistens nicht gut. So tun, als wäre nichts, ist nicht gut. Denn es ist was. Grundsätzlich habe ich erlebt in den Jahren meiner Krankheit, dass es fast alle wirklich, wirklich gut meinen. Kaum einer sagt dem Kranken etwas, um ihn niederzumachen. Es gibt es vielleicht irgendwo, also ich habe es nicht erlebt. Aus einer Hilflosigkeit heraus fallen oft unbeholfene Worte oder gar keine Worte. Und Ratschläge aus eigenen Erfahrungen wirken manchmal als Besserwisserei oder als Kritik, dass der Kranke ja jetzt was ändern müsste oder was dazunehmen müsste oder so. Aber es ist immer gut gemeint. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es auch an mich als Kranke, an uns, die wir krank sind oder wenn ihr dann mal eines Tages krank werdet, dass es an uns auch liegt, das Gute zu behalten und das Unbeholfene als solches hinter uns zu lassen und gegebenenfalls, wenn es verletzt hat, zu vergeben, denn es ist gut gemeint. Also zusammengefasst, krank sein ist ein Stück weit Ermessenssache, ab wann sage ich, dass ich krank bin. Zweitens, krank sein bedeutet, dass Hauptsache gesund eben nicht mehr funktioniert. Krank sein behält man oft gern für sich, weil es schambesetzt ist, die Schwäche darstellt, offen liegt und Ängste bzw. Unbeholfenheit hervorrufen kann. Und nun komme ich zu Jakobus, nach meinem kleinen Exkurs. Wie sieht es aus, wenn wir in diesen kranken Zeiten Gottes Gegenwart üben? Bitte, sagt Jakobus. Wir üben, indem wir einander mit einbeziehen und bitten, um Hilfe bitten. Ich lese den Text nochmal. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten oder Leitenden der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen, ihn aufrichten. Und wenn er Schuld begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden oder sprecht eure Verfehlungen offen voreinander aus und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, damit ihr Heilung erfahrt. Ich finde das sehr spannend und zugleich gewagt, was da gerade geschrieben ist. Gerade da, wo wir uns vielleicht wegen einer Krankheit schwach fühlen, Schämen oder Ängste ausgesetzt sind, da werden wir aufgefordert, andere mit dazu zu ziehen. Damit gehen wir doch erst recht auf unsere Schwäche und Hilflosigkeit ein, oder? Die geben wir erst recht preis dadurch. Und dann wird hier noch in diesem Zusammenhang von Schuld und Sünde geredet. Oh wei. Also doch selbst Schuld. Ist das nicht ziemlich heftig, der Text, wenn man ihn so erstmal so hört? Und da möchte ich direkt zwei Sachen klar machen, ganz deutlich. Erstens, im Neuen Testament hat Jesus ganz klar gemacht, dass Krankheit nicht automatisch zurückschließen lässt auf Schuld. Meister, fragten ihn einmal seine Jünger, als sie einen Blinden begegneten, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geworden ist? Und Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Es hat weder er gesündigt noch die Eltern. Hier ist überhaupt keine Schuldfrage im Raum. Krankheit gehört zu unserem Leben und dies auf dieser Erde dazu. Tod und Leid zu unserer kaputten und unvollkommenen Welt. Also hier geht es nicht um eine Schuldfrage. Und doch hat Jesus sehr oft Schuld vergeben und dann geheilt. Was hat das auf sich? Das Zweite, was ich ganz wichtig an dieser Stelle auch schon mal sagen will, ist, diese Aussage in Jakobus, die darf nicht verstanden werden als Aufruf, die Medizin, die uns zur Verfügung steht, nicht in Anspruch zu nehmen. Wir dürfen dankbar sein, dass hier in unserem Land eine so gute medizinische Versorgung für uns zur Verfügung steht. Sie ist exzellent und wir sollen sie nutzen. Das ist nicht der Sinn dieses Bibelverses. Also inwiefern denn dann übe ich Gottes Gegenwart, wenn ich in kranke Zeiten es so handhabe, wie Jakobus es schreibt? Wie sieht das aus? Grundsätzlich zeigen wir und üben wir damit konkret unsere bewusste Abhängigkeit nicht nur von der guten Medizin, sondern vor allem von Gott, von seiner Gegenwart in unserem Leben, wenn wir das tun, was hier steht. Eine kranke Person, die ihren eigenen Ermessen nach sich auch als krank definiert, wahrnimmt, die erkennt, dass es eben mal nicht vorübergeht, sondern was ist, was sie weiter beschäftigt, soll aktiv werden. Wie eben das Beten und das Singen soll diese Person aufstehen, auf jemanden zugehen und nämlich auf wen? Auf die Leute in der Gemeinde. Sie soll um Hilfe bitten. Zu erkennen und anzuerkennen, dass ich schwach und hilfsbedürftig bin, ist für uns alle wichtig. Die Ängste, vielleicht auch die Scham überwinden, hilft mir mit einer Krankheit offensiver umzugehen, sie ans Licht zu bringen. Alles, was ans Licht gebracht wird, ist zwar noch bedrohlich, aber es hat nicht mehr die vielen Schattenseiten, die ich nicht einordnen kann. Verdrängen und Verschweigen hilft meines Erachtens nicht. Indem ich mich als Kranker in dieser Situation begebe, erkenne ich auch die Gemeinschaft in Christus an. Ich erkenne an, dass ich von Jesus abhängig bin und ich bekenne mich zu seiner Gemeinschaft, zu seiner Gemeinde, zu seiner Kirche. Die Gemeinde der Gläubigen ist nicht vom Menschen ausgedacht. Sie hat Jesus gelebt und er hat sie hervorgebracht. Wir leben nicht alleine als Christen. Wir gehören zueinander. Wir tragen einander. Wir sind Geschwister. Und in dieser Gemeinschaft ist jeder schwach. In dieser Gemeinschaft haben wir alle Verfehlungen. Wir werden alle schuldig und sind von Gottes Gnade und Liebe abhängig. Keiner steht über den anderen. Deswegen müssen wir uns auch nicht schämen oder Angst haben, sondern Hilfe suchen, um Hilfe bitten. Was hier nun beschrieben wird, praktizieren wir tatsächlich in unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, wie viele das wissen. Ich selber habe die Leitung schon mal gebeten, für mich zu beten und habe es jetzt wieder getan. Und als ich in der Leitung selber drin war, habe ich mehrfach für Menschen gebetet und sie gesalbt. Das Salben mit Öl ist nichts Magisches. Es macht aber das Gebet und die Gegenwart Gottes so greifbar und so nachvollziehbar, so verständlich. Denn es sind nicht nur Worte, die gesprochen werden. Das Öl wird auf die Stirn geschmiert. Man fühlt das Öl auf der Stirn und der Duft des Öls breitet sich aus, umhüllt einen, so wie Gottes Gegenwart, Gottes Liebe einen umhüllt und berührt. Und dann geschieht was? Was geschieht? Jakobus sagt, es geschieht Hilfe, Aufrichtung, Vergebung, Heilung und Heil. Alles viel mehr als Hauptsache gesund. Hauptsache ist, dass die Beziehung zu Gott gesund ist. Und zwar durch das Bekenntnis zu Jesus und dadurch, dass ich offen zugebe, was ich für Verfehlungen habe. Gott offen sage, was nicht stimmt. Er weiß es ja sowieso. Manchmal wird der Mensch körperlich ganz wiederhergestellt. Es geschehen Wunder. Das ist toll. Es geht hier aber meines Erachtens viel, viel mehr um Krankenheilung. Es geht in erster Linie wirklich darum, dass die Beziehung zu unserem Herrn heil wird. Es ist ein umfassendes Heil. Und da gehört natürlich die Schuldbekenntnis dazu. Schuld ist in all unserem Leben, in unserem Lebensstilen. Es ist das, was uns von Gott trennt. Es ist unser Stolz. Es sind unsere Ängste, unsere Sorgen, die wir nicht loslassen können. Unser fehlendes Vertrauen, die Unwahrheit, die wir manchmal sprechen und leben. Ein falscher Ehrgeiz, der uns als Antreiber manchmal zum Workaholic werden lässt. Es ist die Kontrollsucht, weil wir meinen, wir hätten doch alles in der Hand, dabei stimmt das gar nicht. All das und noch viel mehr gehört dazu. Und das betrifft uns alle und immer wieder. Aber dafür ist doch Jesus gestorben. Und ob es nun im Zusammenhang zwischen der Krankheit und einem Lebensstil oder einer Schuld oder einer Verfehlung gibt, hallo, das darf und kann nur der Kranke selbst mit seinem Herrn herausfinden. Und dann ist niemals eine Verurteilung da. Das geschieht alles mit Gnade und Liebe Gottes, mit seinem Heil, mit Vergebung. Das gilt jedem von uns, auch die, die wir kerngesund sind. Wenn wir ehrlich unsere Verfehlungen anschauen, vergebt uns der Herr. Und so komme ich zum letzten Punkt. Der letzte Vers des Abschnitts bezieht sich sicher auf den Vers davor, aber er steht auch für sich. Und er hat meines Erachtens etwas ganz Allgemeingültiges, etwas für jede Zeit. In allen Zeiten habe ich das mal genannt. Darum bekennt einander eure Sünden, sprecht eure Verfehlungen offen voreinander aus, betet füreinander, damit ihr heil werdet. Das Gebet, die Fürbitte eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Wie sieht es also aus, wenn wir zu jeder Zeit, in allen Zeiten Gottes Gegenwart üben? Wir bekennen und wir tun Fürbitte, sagt Jakobus. Wir üben, indem wir die Wahrheit ins Auge schauen, unsere Verfehlungen beim Namen nennen, nicht verdrängen, Gott abgeben, Vergebung erleben und füreinander beten, füreinander im Gebet eintreten, Fürbitte tun. Ehrlich vor Gott, mit sich selbst und mit anderen sein. Keiner ist perfekt und wir brauchen alle Heil. Die Beziehung zu Gott ist das zentral Lebenswichtige für uns Menschen. Und diese Beziehung soll immer heiler werden. Und wir dürfen uns immer wieder üben im Miteinander, im vertrauensvollen Miteinander, wo keiner über den anderen steht, wo keiner sich vor dem anderen schämen muss und keiner Angst haben muss. Auch nicht die Angst, dass das, was mir gesagt wird, sofort falsch ausgelegt wird, sondern mit dem Vertrauen, der andere meint es wirklich gut mit mir. Und das tun wir doch. Wir meinen es doch wirklich gut miteinander. Und zugleich dürfen wir ganz sicher sein, dass unser Gebet nicht nur Gerede in irgendeinem luftleeren Raum ist, sondern es hat Wirkung, es hat Kraft, es bringt was zustande. Nur beten ist nicht nur beten. Ihr lieben älteren Geschwister, nur beten ist beten. Das ist eine Kraft. Denn es geht um Gott. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Und er wird es machen, er wird es gut führen, wie auch immer. Für ihn ist nichts unmöglich. Alles bezieht sich auf Gott. Die guten Zeiten, die schlechten Zeiten, die kranken Zeiten, alle Zeiten. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.